Krieg werden wir nur verbannen, wenn er scheitert. Wenn wir zulassen, wir im Westen, in Europa, dass Putins Krieg Erfolg hat, dann wird Krieg als Mittel der Außenpolitik in Europa im 21. Jahrhundert und über Europa hinaus sich als Methode festsetzen.
Willkommen zu Folge 110 von ErstStimme, in der es um ein Thema geht, für das 30 Minuten eigentlich nicht ausreichen, nämlich die Außenpolitik. 50 Jahre ist es her, dass die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet wurde. Mitten im Kalten Krieg wollten sich Staaten aus Ost und West damit auf grundsätzliche Linien ihrer Zusammenarbeit einigen. Wir gucken heute darauf, was davon noch übrig ist und natürlich auch auf Deutschlands Rolle in Europa und der Welt. Mein Gast ist Norbert Röttgen. Er ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er war lange Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, wo er heute immer noch Mitglied ist. Und jetzt freue ich mich, dass er mir ausnahmsweise mal gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Herr Röttgen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Wahle. Ich freue mich für die Einladung.
Herr Röttgen, in der letzten Folge von diesem Podcast ging es zwar um Außenhandel, nicht um Außenpolitik, aber ich möchte mir gerne die Einstiegsfrage von meinem Kollegen da klauen, nämlich, wie gerne gucken Sie gerade eigentlich noch Nachrichten?
Ich schaue mit großem Interesse und lese mit großem Interesse Nachrichten. Und man hatte eigentlich ja noch nie die Erwartung, dass alles immer nur schön ist in den Nachrichten. Aber man muss informiert sein für die eigene Meinungsbildung und auch für politische Entscheidungen. Und da gehören Nachrichten dazu. Aber es ist jetzt keine Frage immer nur von gern oder freuen, sondern es ist ein notwendiger, zwingender Bestandteil meiner Arbeit. Auch meines Interesses nebenbei.
Was vorhanden sein muss in Ihrem Job, ganz klar. Ich würde ganz gerne zuerst bei ein paar persönlicheren Fragen bleiben, bevor es dann später ein bisschen fachlicher wird. Und zwar, Sie wurden 1965 geboren. Sie haben den Kalten Krieg und den Mauerfall ziemlich bewusst miterlebt. Welche Momente in Ihrer Jugend oder vielleicht sogar schon in Ihrer Kindheit haben Sie zu einem politischen Menschen gemacht? Also was hat Sie politisiert?
Mich hat politisiert die in Anfang der 80er Jahre die Debatte über die NATO-Nachrüstung. Das war ein großer Streit, ist jetzt ja gut 40 Jahre her, 1982, 83 war der Höhepunkt. Das war ja auch ein wichtiges Thema damals, eigentlich auch des Scheiterns der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt. Große Kontroverse, Demonstration im Hofgarten, Hunderttausende gegen die Nachrüstung, danach für die Nachrüstung. Ich war auf der Demonstration für die Nachrüstung. Und das, was dadurch aufgerufen wurde, wie schafft man Frieden? Was ist die Bedingung dafür? Das hat mich zutiefst berührt, wie viele andere, umgetrieben. Es war in meiner Schule ein großes Thema. Es wurde diskutiert, es wurde darüber gestritten. Und sowohl diese Grundfrage von Frieden und was braucht es für Frieden, aber auch das Politische in dem Sinne, dass Politik eben Auseinandersetzung ist. Meinungsbildung, auch Meinungskampf, das war sozusagen für mich die Politisierungserfahrung.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das war damals in der Schule auch ein großes Thema anscheinend. Das heißt, Sie waren damit jetzt mit Ihrem politischen Interesse kein Einzelgänger?
Nein, überhaupt nicht. Das war das, dieses Thema war, wie ich seit einiger Zeit sage, eine der großen politischen Jugenddebatten, also Debatten, politischen Debatten in ganz Deutschland, aber auch die junge Generation damals voll erfasst hatte. Und es war ein allgemeines Thema, großes Thema, kannte jeder, Veranstaltungen waren gut besucht. Ich habe damals welche organisiert, noch gar nicht in erster Linie jetzt als junge Union oder CDU, sondern eigentlich aus der Schule heraus mit anderen zusammen. Das war ein Riesenthema, dass die gesamte Gesellschaft, aber eben auch junge Leute sehr, sehr viele wirklich erfasst hatte und zum Engagement gebracht hat.
Sie sind seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestags. Gab es seitdem in Ihrer Karriere als Politiker eine Zeit, die herausfordernder war als die jetzige?
Das ist schwer so zu sagen, weil ich ja in ganz unterschiedlichen Rollen war. Ich war 2005, also ist jetzt auch 20 Jahre her, erster parlamentarischer Geschäftsführer noch der Oppositionsführerin Angela Merkel. Es kam dann überraschend zur Neuwahl, zum Scheitern der damaligen rot-grünen Regierung. Da war ich mittendrin in diesem Ereignis. Das war auch fordernd, spannend. Der Wahlkampf, der dann folgte, war ereignishaft. Wir sind mit 48% in den Umfragen gestartet und sind am Ende knapp vor der SPD gelandet. Dann kam die Bildung der Großen Koalition. Ich war Umweltminister, als es um die Streitfrage der Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke ging. Ich war der Auffassung, dass die CDU einen Fehler macht, die damalige Koalition einen Fehler macht, dieses befriedete Thema wieder zum gesellschaftlichen Kampfthema zu machen. Ein halbes Jahr habe mich nicht durchgesetzt. Ein halbes Jahr später passierte Fukushima, Ausstieg aus der Kernenergie. Also es ist schon ziemlich viel passiert und andere Dinge noch dazu. Was ich aber sagen muss, ist, was jetzt unvergleichbar ist, ist die geschichtliche Dichte und Dramatik und die Gleichzeitigkeit von dramatischen Fundamentalveränderungen. Also so viel Geschichte, wie wir seit einigen Jahren erleben. Ich würde sagen, seit 10 Jahren. Das gab es, glaube ich, seit 1949 in der gesamten Nachkriegsgeschichte in Europa noch kaum. Gut, man kann sagen, der Mauerfall, die Wiedervereinigung, ja, sehr viel Geschichte, geschichtliche Veränderung, die europäische Friedensordnung, die sich damals ergab, der Zerfall der Sowjetunion, die Auflösung des Warschauer Paktes. Aber wir haben jetzt, glaube ich, noch eine viel größere geopolitische, globale Dimension historischer Veränderung, Auflösung von Ordnung, die wir haben, Rückkehr von Krieg. Es ist jetzt die dramatischste Zeit seit 1949, das würde ich so sagen.
Ganz kurz noch eine persönlichere Frage, und zwar korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das falsch aufgeschnappt habe, aber Außenpolitik haben Sie ja schwerpunktmäßig nach 2012 zu Ihrem Thema gemacht. Warum Außenpolitik? Weil dieses Interesse schon immer da war?
Also schon immer war bei mir geschichtliches Interesse da, aber ich war zunächst einmal auf ganz anderen Gebieten tätig im Bundestag. Ich habe als in der Rechtspolitik begonnen, war rechtspolitischer Sprecher, dann wie eben erwähnt erster parlamentarischer Geschäftsführer, also Parlamentsmanagement, wenn man so sagen will, Fraktionsmanagement. Dann die Umweltpolitik. Allerdings fing auch die in der Umweltpolitik, als ich Umweltminister war, meine internationale Tätigkeit an. Umweltminister, der deutsche generell, ist schon zu einem erheblichen Teil international tätig. Biodiversität ist ein internationales Thema. Natürlich die Klimapolitik, Klimaverhandlungen, die ich für Deutschland geleitet habe und teilgenommen habe. Das war sozusagen mein erster Weg in die internationale Politik. Und nach meiner Entlassung aus dem Amt des Umweltministers war das mein Interesse, und es waren dann einfach glückliche Umstände, die es möglich machten, dass ich dann auch im Auswärtigen Ausschuss in der laufenden Legislaturperiode anfangen konnte. Und seither hat es mich gepackt und nicht mehr losgelassen.
Guter Stichpunkt, nicht mehr losgelassen. Ich wollte Sie nämlich gerade fragen, wäre es heute nicht vielleicht in manchen anderen Politikfeldern für Sie einfacher gewesen?
Nein, das einfach ist ja keine Kategorie, jedenfalls für mich nie gewesen. So herausfordernd, auch so schrecklich Themen sind, weil wir ja auch über Krieg reden. Es ist intellektuell, politisch das Faszinierendste, was ich je gemacht habe. Wer geschichtliches Interesse hat, wer den inneren Antrieb spürt, im bescheidenen Rahmen des Möglichen Einfluss zu nehmen. Und Deutschland hat jetzt Einflusspotenzial, beachtliches. Der muss diese Zeit bei allem, was schrecklich ist, als eine faszinierende Zeit wahrnehmen. Allein in dem Bemühen, sie zu verstehen, zu analysieren, zusammen mit anderen mit Gleichgesinnten international darüber zu sprechen, in einer Gemeinschaft zu sein von Menschen international, die sich immer wieder begegnen, darüber austauschen, aber auch darüber kontrovers zu diskutieren, innerhalb des eigenen Landes, aber auch international, und zu versuchen, auch das eigene Land mit in eine Richtung zu bewegen, in der wir etwas zum Besseren beeinflussen können. Das ist eine große Aufgabe. Wie gesagt, intellektuell, moralisch und politisch. Und darum ist es faszinierend.
Dann bleiben wir doch mal bei dem Thema. Wir sprechen ja heute auch, ich habe es eben angesprochen, weil vor 50 Jahren die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet wurde. Es ist ein Dokument, das mitten im Kalten Krieg unterzeichnet wurde von Staaten in West und Ost. Und zu den zentralen Punkten, auf die man sich damals geeinigt hatte, waren unter anderem die Unverletzlichkeit der Grenzen sowie die Achtung von Souveränität und Menschenrechten. Wenn wir jetzt aus heutiger, oder wenn Sie ganz konkret aus heutiger Perspektive darauf blicken, was ist davon denn noch übrig?
Nichts mehr im Hinblick auf das Verhältnis von Russland zu den übrigen europäischen Staaten. Es war damals ja nicht nur Russland, es war die Sowjetunion, etwas ganz anderes. Es war der Warschauer Pakt, das war viel größer und anders. Aber wenn man es auf den heutigen Konflikt, auf den Krieg, den wir ja haben, das ist das glatte Gegenteil von dem, was wofür die KSZE stand, dann sagt eigentlich die Realität von Krieg, bekundet und bezeugt, dass es das glatte Gegenteil von dem ist, was das Thema und das Ziel der KSZE damals war, nämlich die Bedingungen für friedliches Zusammenleben zu vereinbaren. Das ist zerfallen und das Gegenteil ist heute die Realität in Europa.
Wie gehen wir jetzt mit dieser Realität um?
Diese Realität des Krieges, die wir heute haben, die müssen wir wieder aus Europa verbannen. Der Krieg muss scheitern, weil der Krieg das Gegenteil von dieser Zusammenarbeits- und Koexistenzordnung ist, die in der Schlussakte von Helsinki 1975, also vor 50 Jahren, beschlossen worden ist. Und die Vision muss noch über diese Schlussakte von Helsinki hinausgehen, nämlich die Vision, an die wir nie aufgeben dürfen, ist die europäische Friedensordnung. Die Verwirklichung der Prinzipien, die in der KSZE zugrunde gelegt worden sind. Es waren dort ja vor allen Dingen auch Respektierungsregeln. Darüber hinausgehend, insofern waren es, wie der Name auch sagte, waren es Regeln der Sicherheit und Zusammenarbeit als Vorstufe einer Friedensordnung, indem man sich auch inhaltlich auf die Prinzipien von Menschenrechten, von Freiheit, von Nichtintervention, Respektierung von Grenzen, von Souveränität verständigt. Das ist die Vision, auf die wir hinarbeiten müssen. Und wir haben jetzt nicht mal das absolute Minimum, nämlich die Abwesenheit von Gewalt, wo wir im Moment sind. Wir haben jetzt Krieg, und wir müssen an dieser Vision festhalten und an ihr arbeiten.
Was sagt das denn über die Wirksamkeit von solchen Abkommen aus, dass, also wenn die Sowjetunion, Sie haben es gerade ausdifferenziert, die Sowjetunion damals Mitunterzeichner war, aber Russland ja heute genau das Gegenteil von dem tut, was da unterzeichnet wurde. Bringen solche Abkommen überhaupt was?
Ja, das ist ja ein ganz, ganz langer Weg. Und der Prozess der KSZE, die ja 20 Jahre später, 1995, schon im Ausdruck der Veränderung, die OSZE wurde, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, hatte ja 1995 nach 20 Jahren einen gigantischen, unvorstellbaren, neue Realität erzeugt. Nämlich, sie hatte, ich weiß nicht, die Realität oder nur den Anschein. Das hängt davon ab, wie man Putin und Russland, der dann später die Herrschaft übernahm in Russland, sieht. Aber 1995 deutete sich an, dass man auf dem Weg war, diese europäische Friedensordnung zu erreichen. Die inhaltliche Verständigung auf gemeinsame Prinzipien. 2001, etwas später, hielt Putin im Deutschen Bundestag seine berühmte Rede, indem er das gemeinsame europäische Haus anbot. Ich weiß nicht, vielleicht meinte er es ehrlich damals oder er hat uns schon damals belogen und hatte schon immer etwas anderes im Sinn. Wie dem auch sei, die Politik der KSZE hat aus meiner Sicht einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Spaltung von Diktatur des Militärbündnisses Warschauer Paktes geführt, weil die Softpower, die in diesem Dokument steckte, unwiderstehliche Kraft entwickelte und für alle eine Ermutigung war, im Herrschaftsbereich der Sowjetunion, im Warschauer Pakt, an die Prinzipien von Selbstbestimmung, Demokratie und Freiheit zu glauben. Es war eine enorme Ermutigung und hat allen diesen Bewegungen, Zivilbewegungen, Bürgerbewegungen, einen enormen Mut gegeben. Und schon wenige Jahre später hat sich dann die Solidarność in Polen entwickelt. Und dieser Geist der Freiheit, der ist, glaube ich, von Helsinki ausgegangen und hat die Welt verändert, hat Europa verändert. Und dann ist Geschichte aber nicht statisch geblieben. Das, von dem wir dachten, dass es der ewige Frieden sein würde, nämlich das gemeinsame europäische Haus, ist dann eben zerstört worden, als die Ukraine sich entschied, Teil Europas zu sein, als sie sich entschied, ein korruptes, unfähiges Regime abzuwerfen und sich für Demokratie und Marktwirtschaft und Rechtsstaat entschied. Das war dann für Putin zu viel, weil er sich dadurch im eigenen Land unter Druck gesetzt fühlte, dass dieser Bacillus der Freiheit auch auf den Roten Platz und Moskau und Russland übergreifen konnte. Und das, was wir jetzt erleben, ist das Aufbäumen Putins gegen den Freiheitswillen, der in Europa so weit sich ausgedehnt hat. Dagegen will er Russland abschotten. Und er tut es mit letzten Mitteln, nämlich mit dem Mittel des Krieges.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass es in Europa eine neue Sicherheitsordnung braucht. Sie haben eben gesagt, Deutschland hat beachtliches Einflusspotenzial. An welchen Stellen denn?
Das, was jetzt nötig ist, angesichts der Realität von Krieg, ist, wie ich eben bereits sagte, unsere Entschlossenheit, den Krieg wieder zu verbannen. Und den Krieg werden wir nur verbannen, wenn er scheitert. Wenn wir zulassen, wir im Westen, in Europa, dass Putins Krieg Erfolg hat, dann wird Krieg als Mittel der Außenpolitik in Europa im 21. Jahrhundert und über Europa hinaus sich als Methode festsetzen, weil diese Methode erfolgreich war. Und diesen Kampf führt die Ukraine. Dieser Kampf und dieser Krieg wird in der Ukraine geführt, aber es ist eben in diesem Verständnis auch unsere Verteidigung eines freiheitlichen und friedlichen Europas. Und darum ist die erste Aufgabe, die wir haben, die Ukraine zu unterstützen, dass dieser Krieg scheitert. Nicht, dass die Ukraine glorreich erobert oder sonst was, sondern das Scheitern des Krieges, das ist unsere Aufgabe, die in unserer Hand liegt. Die Ukrainer tun alles, was möglich ist, aber sie brauchen unsere Unterstützung dafür. Und Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa mit Abstand. Also haben wir die größten Möglichkeiten, diese Unterstützung zu leisten. Und dieser Wille ist in der neuen Bundesregierung jetzt auch da. Über das hinaus geht es darum, wenn das erfolgreich ist, eine Sicherheitsordnung, wie Sie eben auch schon erwähnt haben, zu begründen. Das ist eine Frage der politischen Kooperation in Europa. Das können wir niemals alleine machen. Auch die Unterstützung können wir nicht alleine machen. Also den europäischen Geist, das europäische Zusammenwirken zu organisieren, das geht nicht. Das macht Deutschland nicht alleine. Aber ohne Deutschland geht es nicht. Dafür ist es entscheidend. Auch die Vorstellungen zu entwickeln, wie sieht denn diese Sicherheitsordnung aus? Wie organisieren wir sie? Und wie organisieren wir sie in einer Weise, dass wir sie nicht als die Endstufe denken, sondern als die Zwischenstufe zu dem, was die europäische Friedensordnung ist, also eine Friedensordnung mit Russland. Auch das müssen wir immer im Kopf behalten, dass die Sicherheitsordnung gegen Russland ein Zwischenstadium ist und wir eine Friedensordnung erstreben. Und das muss konzipiert werden, dafür braucht man Ressourcen, dafür braucht man Alliierte und Freunde. Und für diesen gesamten Prozess ist Deutschland als größte Volkswirtschaft, bevölkerungsreichstes Land, stabile Demokratie in der Mitte, mit der Fähigkeit Ost und West zusammenzubringen, von herausragender Bedeutung. Das kann man verschlafen, das kann man halbherzig nutzen oder man kann es versuchen, voll zum Einsatz zu bringen. Das ist das Potenzial.
Machen wir es doch noch mal ein bisschen plastischer. Also was sind denn ganz genau die Maßnahmen, die Deutschland ergreifen kann, um es eben zu diesem Zwischenstadium zu schaffen überhaupt mit den Alliierten? Also was sind genau die politischen Maßnahmen, die passieren müssen, damit wir da hinkommen?
Die sind natürlich ganz zahlreich. Und wenn man jetzt die letzten Wochen Revue passieren lässt, dann zeigen die sich auch beispielhaft. Die Initiative von Bundeskanzler Friedrich Merz, mit anderen europäischen Regierungs- und Staatschefs nach Kiew zu reisen, war eine Initiative, die europäische Einheit und Entschlossenheit demonstriert hat. Also diese europäische Entschlossenheit zu organisieren, zusammenzubringen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder was seither passiert, den amerikanischen Präsidenten, der eine andere Sicht auf die Bedeutung der Sicherheit und des Friedens in Europa hat, als das in Amerika die vergangenen Jahrzehnte seit dem Eintritt dieses Landes in den Zweiten Weltkrieg der Fall war, an Bord zu halten, als Alliierten, der uns unterstützt, zu erhalten, aber seine Rolle reduziert. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern das ist ein wichtigstes Anliegen europäischer Außenpolitik, den amerikanischen Präsidenten mindestens in einer Position wohlwollender Neutralität gegenüber der Ukraine zu halten. Das ist ganz konkret wichtig. Das Dritte, was wichtig ist, ist, dass wir strategisch erkennen, dass der Verteidigungskampf der Ukraine für uns bedeutet, dass wir Zeit gewinnen, denn wir sind militärisch auf eine weitere Aggression Russlands noch nicht vorbereitet. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Russland in 4 bis 5 Jahren militärisch die Fähigkeit hat, einen großräumigen Krieg in Europa zu führen. Das ist keine Prophezeiung, dass es passiert, nur dass diese Fähigkeit da ist. Also ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Fähigkeit nicht zum Einsatz kommt, weil wir über Abschreckungsfähigkeit verfügen, über Verteidigungsfähigkeit. Dafür brauchen wir Zeit. Diese Zeit kauft uns die Ukraine zu einem hohen Preis, nämlich mit dem Tod und Verlust von Menschen. Das müssen wir verstehen, dass das unser strategisches Interesse ist. Darum müssen wir die Ukraine unterstützen und gleichzeitig unsere eigene Abschreckungsfähigkeit herstellen. Viel schneller, als man das konzipieren würde, ohne den Druck und die Drohung von Krieg. Also ist die Reform unserer Bundeswehr absolut entscheidend. Als die Armee, das eben gesagt, der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union. Wir müssen ein ganz neues Tempo an den Tag legen. Wir brauchen Ergebnisse, nicht nur guten Willen. Und schauen gar nicht nur gute Reden, sondern wir brauchen schlicht Ergebnisse im Personalaufwuchs, im Materialaufwuchs, in der Logistik, in der industriellen Basis einer europäischen Verteidigungsindustrie. Also es gibt eine ganze Bandbreite ganz konkreter Politik.
Herr Röckle, jetzt sitzen wir natürlich hier gerade gemütlich zusammen bei einem Glas Wasser in St. Augustin und Sie sind Bundestagsabgeordneter seit vielen Jahren. Ich habe Politik studiert und erkennen wir vielleicht diese Zusammenhänge oder wir wissen, worüber wir reden. Aber haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass die Ukraine uns ja sozusagen Zeit erkauft zu einem sehr, sehr hohen Preis, nämlich Menschenleben, und es deswegen auch nötig ist, dass wir uns zum Beispiel vor Russland schützen, beziehungsweise vor einem möglichen weiteren Angriff schützen, ist das in Deutschland bei allen Menschen angekommen? Und wenn nein, wie erklärt man es den Menschen?
bei allen Menschen ist, wäre keine realistische Erwartung. Aber es ist bei den allermeisten Menschen angekommen. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Alle Umfragen belegen das nebenbei. 2/3 der Bevölkerung sagt, die Unterstützung der Ukraine ist richtig. Ich glaube, es sind ungefähr 2/3, die sagen, die enorme Steigerung der Verteidigungsausgaben, 3,5 plus 1,5%, letzteres für Infrastruktur, ist richtig. Das sind ja enorme Werte. Eine Mehrheit der Bevölkerung, knappe Mehrheit, sagt, wir sehen, dass jetzt die Aussetzung der Wehrpflicht revidiert werden muss. Also die Veranstaltungen sind voll. Interesse ist riesig. Die Bevölkerung sieht das natürlich. Wir sind doch haben doch eine Bevölkerung, die mitfühlt, die mitdenkt, in größten Teilen jedenfalls. So, und es gibt auch eine Opposition von 1/4 bis 1/3, die das für falsch halten. Die sagen, mit Waffen wird kein Frieden erreicht. Das ist eine falsche Politik. Das ist Demokratie. Es hat noch nie 100% gegeben. Ganz unvorstellbar. Auch nicht 80% in den seltensten Fällen. Aber wir haben eine große Aufmerksamkeit, ein großes Bewusstsein in der Bevölkerung. Und darum ist aus meiner Sicht es so, dass es für politische Führung, die eben auch noch notwendig ist, natürlich müssen Politiker, führende Politiker mit der Bevölkerung reden. Es erklärt sich nicht alles von selber, auch wenn die allermeisten mitbekommen, mitfühlen, mitverstehen, was passiert. Aber was sind die Schlussfolgerungen daraus? Welche Wege gehen wir? Wie kommen wir zum Ziel der Sicherheit des eigenen Landes, des Friedens in ganz Europa? Also muss erklärt werden, also muss entschieden werden. Also braucht es auch Mut und Courage. Aber meine Überzeugung ist, es ist jetzt, die Bevölkerung gibt uns diesen Kredit für Mut und Courage. Sie wollen sehen, was ist euer Weg, was sind eure Ziele, was ist sogar die Vision. Und darum ist das, glaube ich, wirklich eine Möglichkeit für politische Führung, die uns die Bevölkerung gibt. Die Bevölkerung will nicht, dass wir rumdrucksen und unklar sind, weil es alles so schlimm ist, sondern sie möchte, dass wir ihnen reinen Wein einschenken und einen Plan präsentieren. Und beides ist möglich.
Stichwort politische Führung. Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz über Friedrich Merz sprechen. Ist Ihr Eindruck, dass sich das außenpolitische Ansehen von Deutschland durch Friedrich Merz verändert hat?
Ja, ganz eindeutig. Das höre ich von ganz vielen Gesprächspartnern, mit denen ich spreche, entweder, dass es in Berlin stattfindet oder im Ausland. Aber weil wir jetzt viele innenpolitische Themen hatten, war es mehr in Berlin selber. Und das sagen mitteleuropäische Politiker, also aus Mitteleuropa, aus Osteuropa, die sagen, das ist ein anderes Deutschland. Und das ist ein Bundeskanzler, der die Dinge beim Namen nennt, dem wir vertrauen, dass er die Taten folgen lässt aus dem, was er klar benennt als den Kriegsverursacher, als die Notwendigkeit, diesen Krieg zu beenden und in der Notwendigkeit oder in der Erkenntnis, dass es nicht nur um andere, etwa die Ukraine geht, sondern um uns selber, um unser Europa. Wir haben nur dieses eine und dass wir dafür Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist in Kommunikation, aber auch in Taten ein nicht nur ein anderer Ton, sondern auch ein anderer Inhalt. Und das wird mit größter Erleichterung und großem Vertrauen gesehen.
Herr Röttgen, uns läuft die Zeit so ein bisschen davon. Ich habe noch 2 letzte Fragen, beziehungsweise eine Frage und ein Vorhaben mit Ihnen. Und zwar würde ich ganz gerne ein kleines Experiment machen. Mhm. Ich habe hier eine kleine Dose mitgebracht mit kleinen Zetteln drin. Und zwar würde ich Sie jetzt bitten, 3 Stück davon zu ziehen.
Ja.
Und ich möchte dann, dass Sie sich vorstellen, dass Sie mit dieser Person, die hier draufsteht, in der Achterbahn sitzen. Mhm. Die Achterbahn bleibt am höchsten Punkt stehen. Mhm. Und Sie haben so ungefähr 30 Sekunden Zeit, der Person, ich sage jetzt mal ganz flapsig, mal so richtig die Meinung zu sagen. Mhm. Sie dürfen jetzt gerne mal ziehen.
Mhm. 3 gleichzeitig,
drei, ja? 3 Stück, genau.
Also 1, 2, 3.
Habe ich noch nie gemacht. Ich bin gespannt, ob es klappt. Was steht drauf?
Das ist ein schwieriger Fall. Das ist der russische Außenminister Lavrov.
Ja, weil Sie sind ja gut, was schwierige Fälle angeht. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es mal. Was würden Sie dem Herrn Lavrov denn sagen?
In 30 Sekunden. Herr Lavrov, Sie verfügen über alle Fähigkeiten, über alle Erfahrungen, die Interessen Ihres Landes zu vertreten. Aber die Wahrnehmung von Ihnen ist, dass Sie mindestens ein Zyniker geworden sind. Überlegen Sie auch manchmal, was eigentlich die Politik aus Ihnen als Mensch gemacht hat. Kommt dieser Gedanke ab und zu in Ihren Kopf? Das würde ich ihm auf diesem Gipfel mal fragen.
Spannend. Es ist ja sehr tiefgehend menschlich sogar. Es ist ja gar nicht so hochpolitisch, sondern eher was, was quasi die Seele trifft.
Ja, aber der
vielleicht Mensch, braucht er das mal.
Ich glaube nicht, dass ich ihn damit berühren würde, sondern er würde sagen, das ist dieses naive westliche Gerede. Solche Weicheier, die solche Fragen stellen, gegen die müssen wir Krieg führen, weil wir können auf diesem Gebiet gegen die gewinnen, die sind viel zu weich. Wenn das so wäre, wäre das der größte Irrtum, den er macht. Aber dieser Krieg, den Putin führt gegen die Ukraine und damit gegen Europa, das ist der schwerste Fehler, den es in der russischen Politik seit Ende des Krieges gegeben hat.
Jetzt müssen Sie nur noch selbst zu der Erkenntnis kommen.
Jetzt haben wir den nächsten. Sie haben aber lauter schwierige Fälle, die nicht erreichbar sind in Ihrer Seele, ich glaube auch nicht in Ihrem Verstand. Viktor Orban.
Es waren noch einfachere Fälle dabei, aber ja, die haben Sie nicht gezogen.
Sehen Sie mal, was ich für ein Händchen habe, die schwierigen Fälle immer zu ziehen. Ich würde ihm sagen, Herr Orban, Sie wissen ja genau, was Sie tun. Sie sind von demjenigen, den Sie jetzt als Dämon darstellen, George Soros, nach Oxford geschickt worden. Er hat Ihnen alles ermöglicht. Die Freiheit haben Sie dort erlebt, wissenschaftliche, persönliche Freiheit. Darum wissen Sie genau, was Sie jetzt machen, nämlich das Gegenteil von dem, was Ihnen ermöglicht worden ist, Recht und Freiheit in Ihrem Land beseitigen. Ich glaube, Sie werden scheitern. Ihr Scheitern hat schon begonnen. Und Sie werden dann nicht nur auf der falschen Seite der Geschichte stehen, sondern Sie haben alles verpfuscht an Möglichkeiten, was Ihnen persönlich und auch für Ihr Land gegeben worden ist. Ich fürchte, es ist zu spät für Sie, darüber nochmal nachzudenken, aber diese Prognose wollte ich Ihnen auf dem Gipfel der Achterbahn schon mal abgeben.
Und dann Abfahrt.
Es geht jetzt bergab.
Dann geht's bergab, ja.
Wenn er schlagfertig ist, würde er sagen, für uns beide. So, jetzt bin ich mal
gespannt, einfacher
der Dritte hier. Xi Jinping.
Oh, okay, wird nicht
einfach. Nein, das sind also die drei schwersten Fälle. Wahrscheinlich haben Sie nur die drei da drin.
Nein, das stimmt nicht. Das zeige ich Ihnen gleich gerne.
Also, Xi Jinping.
Reiht sich so ein bisschen ein,
auf
oder?
Auf dem Gipfel. Auch Xi Jinping hat einen klaren Willen, eine klare Analyse, die er verfolgt und in die er sich nicht von anderen mehr reinreden lässt. Auch ihn würde ich vielleicht fragen, Herr Xi, Herr Präsident, ich respektiere, dass Sie die Geschichte korrigieren wollen und die historische Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde, weil zu diesem Zeitpunkt China schwach war und sich dort eine Ordnung begründet hat, die Sie richtigerweise als eine westliche Ordnung beschreiben. Und insofern kann ich das verstehen, dass diese westliche Ordnung von Ihnen nicht akzeptiert wird und Sie sie ersetzen wollen. Aber diese Ordnung durch eine Ordnung der Macht zu ersetzen und also eine Ordnung, die danach geht, dass diejenigen, die am meisten Macht haben, am meisten zu sagen haben. Diese Ordnung wird auch für China keinen Frieden und damit nicht die Grundlagen legen, damit das chinesische Volk und China als Land zu den Möglichkeiten emporsteigt, die dem Land gegeben sind. Sondern eine Ordnung der Macht wird immer zu Konflikten und auch zu Krieg führen. Und darum auch für China am Ende nicht die Möglichkeiten ausschöpfen, die dem Land gegeben sind. Aber ich habe nicht die Hoffnung, dass sie durch mich hier auf der Achterbahn ganz oben auf dem Punkt deshalb zu einer Revision ihrer Ansichten kommen. Aber den Zweifel aus meinem Versuch, mich auf ihren Sitz und der Geschichte zu stellen, den wollte ich jedenfalls in der Weise, wie er mir möglich ist, versuchen, bei Ihnen einzupflanzen. Und ich hoffe, dass es noch irgendeinen Punkt gibt, bei Ihnen im Innern, wo Zweifel wachsen können und Sie diesen Raum nicht schon vollständig zerstört und beseitigt haben.
Auch spannend. Auch da fraglich, ob man die Seele dieses Herrn erreicht. Aber Herr Röttgen, kommen Sie, lassen Sie uns
zuletzt. Ich gebe zu, dass dieser Versuch untauglich ist, aber wir sitzen halt eben jetzt nun mal überraschend da auf der Achterbahn ganz oben. Und insofern kann man nur am meisten sich mitteilen. Das wären jedenfalls meine Versuche, die mir jetzt auf die Schnelle eingefallen sind.
Es ist ja auch nur ein Gedankenexperiment. Genau. Es ist ja höchst unwahrscheinlich, dass es dann wirklich auch mal so Realität wird.
Ziemlich, ja.
Ziemlich. Meine letzte Frage wäre in der Hoffnung, dass wir hier noch einigermaßen positiv vielleicht enden können. Wir haben jetzt gerade
auch
noch
über. Das liegt an Ihnen, also auch.
Auch, ich wollte gerade sagen, nicht nur an mir. Aber wir haben jetzt gerade auch über China gesprochen. Wir haben auch über Viktor Orban gesprochen, auch über innereuropäische Konflikte. Da könnten wir jetzt noch weiter in die Tiefe gehen. Aber es gibt jetzt gerade so viele Krisen um uns herum. Auch über den Nahen Osten haben wir nicht gesprochen. Gibt es Momente, wo Sie sagen wo Sie sich denken, das wird schon noch alles gut gehen und uns vielleicht jetzt hier ein bisschen Hoffnung machen können?
Nein, das kommt so nicht vor. Aber es kommt etwas anderes oder es gibt etwas anderes. Also es kommt nicht, weil ich sozusagen ein bisschen rheinisch, ne? Sieht alles schlimm aus, gerne den rheinischen Spruch, hätten auch immer Jote Jagen und so weiter. Nein, das ist, glaube ich, nicht. Ich versuche, Dinge zu analysieren, zu verstehen, auch meine Einschätzung zu bilden, wie es weitergeht. Und da komme ich doch zu, in den meisten Bereichen zu nicht so in der überschaubaren Zeit mich optimistisch stimmenden Schlussfolgerungen in meinem Kopf. Aber es hat noch nie und auch kein bisschen meine grundlegende Zuversicht, die ich trotzdem habe, gewissermaßen eine Spaltung, sagen mein Kopf, der analysiert und nicht zu optimistischen Schlussfolgerungen kommt, und meinem inneren Gefühl und meiner inneren Zuversicht gegeben, dass es sich lohnt. Ich habe noch nie in Frage gestellt, dass es sich lohnt, für das Bessere und Richtigere und Friedlichere zu arbeiten, sich einzusetzen, zu argumentieren. In dem Mini-Bereich, der überhaupt mir ja zur Verfügung steht, irgendetwas zu beeinflussen. Und dass die Sonne wieder aufgeht und diese Welt weitergeht und Möglichkeiten hat, die man nicht berechnen kann. Die Unberechenbarkeit der Geschichte kann sich in beide Seiten auswirken und man kann sie nicht prognostizieren. Wir haben jetzt in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, 10 Jahren vielleicht, eher das negative Potenzial der Unberechenbarkeit der Geschichte erlebt. Aber davor haben wir auch Erfahrungen gehabt, die Wiedervereinigung unseres Landes. Ich meine, wer hat das ein halbes Jahr vorher? Etwa in Westdeutschland, in der damaligen Regierung, für möglich gehalten, dass wir mal ein friedliches Zusammenleben hatten, weit über die KSZD hinausgehend, eine europäische Friedensordnung, dass die Zeichen darauf standen, dass diesen ganzen Warschauer Pakt nicht mehr gibt, die baltischen Staaten frei und selbstbestimmt sind, keine Sowjetrepubliken mehr, Polen frei, ein starkes Land sich entwickelt und so weiter. Und darum gibt es ein so großes Potenzial. Und mein Vertrauen und Zuversicht in die Menschen, etwas zu machen und es zum Guten zu wenden, das ist vollkommen unerschüttert bei allem und gegen allem, was mein Kopf zurzeit so analysiert.
Das klingt sehr realistisch, aber auch trotzdem sehr zuversichtlich. So ist es. Damit können wir das Gespräch gerne beschließen. Vielen Dank, Herr Röttgen, für die Zeit und dass Sie heute hier waren.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Wahle, für das Gespräch. Vielen Dank.